Das Echo von Marcus Aurelius erinnert sich. Noch schweigt das Prätorianerhorn. Er liegt im Dunkeln und übt, die schwierigen Menschen, die kommen werden, und die Tugend, ihnen zu begegnen.
Das erste Horn ertönt vom Lager der Prätorianer. Ein tiefer Messington, der mich bereits wach findet, in der Dunkelheit liegend, die Augen geöffnet. Ich liege hier seit einer Stunde und lausche, wie Rom zu erwachen beginnt. Ferne Karren auf den äußeren Straßen, das Bellen eines Hundes aus den Sklavenunterkünften, die ersten Vögel, die ihre Stimmen gegen die Kälte erproben. Die Decke hält eine Wärme, die mein Körper nicht preisgeben will. Meine Beine schmerzen von der gestrigen Übung mit dem Schwertmeister. Meine Schultern tragen die Spannung einer Woche angesammelter Ratssitzungen. Alles in mir spricht für das Gewicht der Decke, das Nachgeben des Kissens, die kleine Vergessenheit einer weiteren Stunde Schlaf, das harte Lager unter mir, dieses Bett, auf dem ich schlafe, seit Diognetus einem 12-jährigen Knaben, der glaubte, Philosophie sei bloß Worte, erstmals die Enthaltsamkeit empfahl, bietet keinen Komfort, mit dem sich feilschen ließe. Nur die Disziplin bleibt. Ich könnte warten. Der Sklave, der mich bedient, wird erst beim zweiten Horn klopfen. Nichts zwingt mich jetzt aufzustehen, in dieser kalten Dunkelheit, da die Arbeit noch nicht ruft. Doch die Arbeit ist nicht das, worauf ich mich vorbereite. Die Vorbereitung ist die Arbeit. Ich schiebe die Decke zurück. Die Kälte trifft meine Arme, meine Brust, die entblößte Haut, die gegen den Morgen protestiert. Ich richte mich auf. Mein Atem dampft schwach. Durch das schmale Fenster sehe ich nichts. Keine Sterne, kein graues Licht, nur das Schwarz vor der Dämmerung, das allen Tagen vorausgeht, den leichten wie den schweren. Der Tag wartet. Die Delegation aus der Provinz mit ihren unmöglichen Forderungen. Der Senator, der meine Fassung vor der Versammlung auf die Probe stellen wird. Die Bittstellerin, deren Trauer alle Geduld erfordern wird, die ich aufbringen kann. Sage dir nun, was dir begegnen wird. Die Delegation zuerst. Sie trafen vor 3 Tagen ein, Männer aus Syrien, ihre Gesichter von der Reise gezeichnet, ihre Hände umklammern Dokumente, die Lösungen versprechen, die Rom nicht gewähren kann. Ich weiß, was sie fordern werden. Mehr Legionen an ihrer östlichen Grenze, verminderte Besteuerung ihrer Kaufleute, Eingreifen in Streitigkeiten, die seit Jahrzehnten schwären. Sie werden laut werden, wenn ich nicht versprechen kann, was sie brauchen. Einer von ihnen, der älteste Gesandte, ein Mann namens Demetrius, hat bereits in den Vorgesprächen sein Temperament gezeigt. Heute, vor dem versammelten Rat, wird er fordern, was die Staatskasse nicht geben kann, und drohen, seine Beschwerde vor Antoninus selbst zu tragen. Ich sehe ihn vor meinem inneren Auge. Ich spüre die Erwartung seiner Frustration, die gegen meine drückt. Mein Kiefer will sich anspannen. Meine Hände wollen etwas umklammern. Sage dir, er wird schwierig sein. Er wird das Unmögliche fordern. Er wird nicht sehen, was du siehst. Dass das Gold nicht vorhanden ist, dass das Leiden seines Volkes nicht durch kaiserlichen Erlass beendet werden kann. Seine Welt ist eng, seine Provinz, sein Volk, seine Furcht davor, was geschieht, wenn er mit leeren Händen zurückkehrt. Von dort, wo er steht, bist du kein Mann, der eigene Lasten trägt. Du bist das Hindernis zwischen ihm und dem, was seiner Meinung nach sein Volk retten wird. Wie wirst du ihm begegnen? Ich atme. Die kalte Luft füllt meine Lungen, und ich forme die Antwort in der Vorstellung, bevor ich sie in Wirklichkeit brauchen werde. Geduldig, ruhig, gegenwärtig für seine Furcht, ohne von seinen Drohungen bewegt zu werden. Ich werde seine Forderungen vollständig hören, nicht nur die Worte, sondern die Verzweiflung darunter. Ich werde erklären, was möglich ist, und ich werde mich nicht verteidigen, wenn er mich der Gleichgültigkeit bezichtigt. Seine Anklage wird aus Unwissenheit kommen, nicht aus Bosheit. Er glaubt, Gleichgültigkeit stehe vor ihm, weil er die Zwänge nicht sehen kann, die uns beide binden. Ich bin Demetrius gewesen. Der Gedanke steigt ungerufen auf. Ich erinnere mich an Frontos Kritik vor 23 Jahren, wie die Scham brannte und ich Worte schrieb, die ich später wieder ausstrich. Ich war damals nicht böswillig. Ich war verwirrt, in der Abwehr, überzeugt, dass mein Leiden die Schuld eines anderen war. Ich bin der Mann gewesen, der das Unmögliche von denen fordert, die es nicht geben können. Ich bin derjenige gewesen, der Zwang mit Grausamkeit verwechselt. Demetrius kann Gut von Böse nicht unterscheiden, nicht weil er verderbt ist, sondern weil er nur einen Teil des Musters sieht. So auch ich, mit 15. So auch ich noch immer, auf Weisen, die ich noch nicht wahrnehmen kann. Der Senator als nächstes. Gavius Clarus ist sein Name. Ein Mann, dessen Familie unter Hadrian an Einfluss verlor und nie die Regelung verziehen hat, die Antoninus und dann mich in die Nachfolge setzte. Er wird heute im Rat sprechen. Seine Worte werden geformt sein, um zu provozieren. Er weiß, was mir wichtig ist, die östliche Grenze, die Provinzgerichte, das sorgfältige Gleichgewicht der Staatskasse, und er wird genau dort Druck ausüben. Ich höre seine Stimme bereits in meinem Geist, die honiggesüßte Sorge, die Klinge darunter verbirgt. Vielleicht könnte der Thronfolger uns darüber aufklären, wie genau er die parthische Frage anzugehen gedenkt, angesichts seiner begrenzten Erfahrung in solchen Angelegenheiten. Die gehobene Augenbraue. Die Pause, die andere einlädt, seinen Zweifel zu teilen. Die Art, wie er mich nicht ganz ansehen wird, während er spricht, als richtete er sich an die Bedenken der Versammlung und nicht an seinen eigenen Groll. Und ich werde wollen, ich spüre es sogar jetzt aufsteigen in der Vorstellung, die Hitze in meinem Gesicht, das Anspannen meines Kiefers, das Verlangen, ihn daran zu erinnern, wer vor ihm steht, den Impuls, meine Stellung als Schild und Waffe zugleich zu gebrauchen. Ich erinnere mich an letzten Monat, den Verräter, die Wut, die drei Briefe, die ich schrieb, bevor das Feuer sich abkühlte. Ohne Rusticus Fragen hätte ich Worte gesendet, die ich nicht hätte zurückrufen können. Reaktion dient nichts. Ich atme erneut. Forme um. Warum provoziert er? Weil er glaubt, es diene ihm. Weil er nicht sehen kann, dass sein Groll ihn mehr kostet als mich. Weil er sich selbst überzeugt hat, dass der verminderte Stand seiner Familie Ungerechtigkeit sei und nicht Folge, und Ungerechtigkeit muss bekämpft werden. Er irrt. Aber er weiß nicht, dass er irrt. Wenn er wirklich verstünde, dass die Obstruktion seiner Fraktion Rom schadet, eben das schadet, dem zu dienen er behauptet, würde er aufhören. Er fährt fort, weil sein Verständnis unvollständig ist. Wie meines es war, wie meines es noch ist. Ich begegne ihm in der Vorstellung mit Stille. Seine Worte kommen, scharf, anzüglich, und ich lasse sie ohne Widerstand ankommen. Ich verteidige nicht, ich greife nicht an. Ich stelle Fragen, die klären statt bloßstellen. Ich bleibe, was ich zu sein beabsichtige, ungeachtet dessen, was er beabsichtigt, aus mir zu machen. Die Bittstellerin zuletzt. Ich weiß weniger über sie, nur was der vorläufige Bericht enthielt. Sie ist aus Kappadokien gereist, eine Frau namens Aurelia, deren Ehemann vor 3 Jahren starb und deren Kinder durch einen Vermögensspruch vertrieben wurden, den sie für ungerecht hält. Sie hat alles für diese Reise aufgewendet, verkauft, was von ihrem Erbe übrig war, von Verwandten geborgt, die wenig zu entbehren hatten, die letzten Meilen zu Fuß gegangen, als ihre Münzen ausgingen. Sie hat nichts mehr außer dieser Audienz und der Hoffnung, dass der Erbe des Kaisers wiederherstellen könnte, was die Gerichte genommen haben. Sie wird weinen. Ich habe dies zuvor gesehen, den Moment, wenn Jahre zurückgehaltener Trauer gegen die Wirklichkeit der kaiserlichen Gegenwart brechen, wenn Hoffnung und Erschöpfung und Verlust gemeinsam hervorströmen. Ihre Tränen werden mich bitten, zu reparieren, was nicht repariert werden kann, wiederherzustellen, was das Gesetz entschieden hat, mehr zu sein, als ich bin. Und ich werde ihr nicht helfen können. Die Gerichte haben geurteilt. Die Dokumente sind eindeutig. Sie hat verloren, und mein Eingreifen würde eben jene Ordnung untergraben, die andere vor den Mächtigen schützt. Ich kann sie nicht retten. Ich kann nur ihrer Trauer beiwohnen und so behutsam wie möglich erklären, warum das, was sie erbittet, jenseits dessen liegt, was ich geben kann. Dies ist vielleicht das Schwerste. Nicht die zornige Delegation, nicht der feindselige Senator. Die Frau, die nichts falsch gemacht hat und gehen wird, ohne dass sich etwas geändert hat. Ich denke an meine Tochter Domitia, wie ich neben ihren Geschwistern kniete, nachdem sie gestorben war, und lernte, dass Trauer kein Feind ist, sondern ein Durchgang. Die Trauer der Bittstellerin wird so sein, wirklich, berechtigt, unmöglich zu beseitigen. Ich bereite mich nicht vor, indem ich Antworten habe. Ich bereite mich vor, indem ich gegenwärtig bin, indem ich ihrem Leiden beiwohne, ohne es beheben zu müssen. Indem ich ihre Reise mit aufrichtiger Aufmerksamkeit ehre, selbst wenn die Aufmerksamkeit nirgendwo hinführt, wohin sie gehen möchte. Etwas verschiebt sich, als ich die Übung abschließe. Ich bemerke es zuerst in meinem Körper, die Enge in meiner Brust hat sich gelöst. Meine Hände, von denen ich nicht bemerkt hatte, dass sie geballt waren, haben sich geöffnet. Die Kälte fühlt sich nicht mehr wie ein Angriff an. Sie ist einfach. Die Dunkelheit draußen vor dem Fenster birgt nun die schwache Andeutung von Grau, den ersten Hinweis auf Licht, das noch nicht eingetroffen ist. Warum hat die Vorbereitung mich beruhigt? Nicht, weil ich mich gepanzert habe, nicht, weil ich Verteidigungen gegen das Kommende errichtet habe. Die Ruhe kommt von etwas anderem, von etwas, das ich erst jetzt zu verstehen beginne. Die schwierigen Menschen, denen ich heute begegnen werde, sind keine Hindernisse für meine Tugend. Sie sind Gelegenheiten für sie. Ohne Demetrius gibt es keine Geduld zu üben. Ohne Gavius Clarus gibt es keinen Gleichmut zu beweisen. Ohne die weinende Bittstellerin gibt es kein Mitgefühl zu bieten. Ich habe diese Übung als Vorbereitung auf einen Kampf betrachtet. Als wäre die Tugend etwas, das gegen Angriffe zu schützen sei. Aber Tugend wird nicht geschützt, indem man sie verteidigt. Sie wird ausgedrückt, indem man sie gebraucht. Ich bereite mich nicht vor, diese Menschen zu überleben. Ich bereite mich vor, ihnen zu dienen. Und indem ich ihnen diene, mir selbst recht zu dienen. Die Worte formen sich, steigen aus der Übung auf wie Atem aus der Stille. Menschen handeln so, weil sie noch nicht wissen, was wahrhaft gut ist. Ich habe etwas davon gelernt, dass das Gute edel ist, das Schlechte schändlich. Und ich habe auch die Seele dessen gesehen, der Unrecht tut, dass er mein Verwandter ist. Nicht durch Blut oder Familie, sondern durch das Teilen derselben vernunftbegabten Seele, desselben göttlichen Funkens. Dies sind keine neuen Worte. Ich habe sie zuvor gesprochen, in anderen Morgenstunden, in anderen Vorbereitungen. Aber an diesem Morgen kommen sie mit Gewicht an, mit der angesammelten Kraft aller schwierigen Menschen, denen ich begegnet bin, und all des schwierigen Menschen, der ich gewesen bin. Licht sammelt sich nun im Fenster. Noch nicht der Sonnenaufgang, aber sein Nahen. Ich habe vollendet, was ich in der Dunkelheit zu tun kam. Die Übung wird den Tag nicht leicht machen. Demetrius mag lauter schreien, als ich mir vorstellte. Gavius Clarus mag Worte finden, die schneidender sind, als ich übte. Aurelias Trauer mag etwas in mir zerbrechen, von dem ich nicht wusste, dass es zerbrechlich war. Der Tag wird meiner Vorbereitung nicht folgen. Tage tun das nie. Aber ich habe ihn bereits einmal gelebt. An unvorbereiteten Morgen trat ich leer in den Tag ein, und die Leere füllte sich mit dem, was zuerst ankam. Gereiztheit bei der ersten Unannehmlichkeit, Groll bei der ersten Herausforderung. Am Abend war ich ein Mann, der gänzlich von dem geformt war, was ihm widerfuhr, nicht von dem, was er zu sein wählte. Heute trage ich etwas in die Stunden hinein. Keine Voraussagen, keine Kontrolle, Orientierung. Ich weiß, wer ich zu sein beabsichtige, wenn die Schwierigkeit eintrifft. Ich erhebe mich vom harten Lager. Die Kälte empfängt mich nun vollständig. Boden unter nackten Füßen, Luft gegen Haut. Vor der Tür höre ich den dienenden Sklaven sich regen. Philo, derselbe Mann, dem ich als Knabe Unrecht tat und bei dem ich mich dann im Garten des Großvaters entschuldigte, noch immer dienend nach 26 Jahren. Er wartet darauf, dass ich heraustrete. Das zweite Horn ertönt vom Lager der Prätorianer. Ich bin bereit.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Non-Profit und Open Source. Die Fakten und Lehren hinter jedem Echo. Und die Warteliste. Auf agoracosmica.org. Vertont mit synthetischer Stimme.